D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Ich bin Katrin Ohlendorf. Schönen Abend euch allen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, Mitte Mai, da musste sich das Europäische Parlament mit Tierversuchen bzw. dem Verbot von Tierversuchen befassen. Hintergrund war, dass Aktivisten es geschafft hatten, 1,2 Millionen Unterschriften dafür zu sammeln. Vielleicht habt ihr auch die Diskussion um das Fracking verfolgt. Da hat die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks sich ja gegen ein generelles Verbot dieser Technologie ausgesprochen. Oder ihr habt mal von einem Streit um Drittmittel gehört, vor allem private Gelder für Forschungsprojekte an Unis, darum geht es da. Und da gibt es immer wieder Zoff, zuletzt in Bremen, wo der Senat per Gesetz eingeführt hat, dass Verträge für Drittmittel veröffentlicht werden sollen. Ja, und was haben diese drei Fälle jetzt gemeinsam? In allen dreien geht es um die Freiheit der Forschung. Verbot von Tierversuchen? Nee, sagen Wissenschaftler, da ist die Forschungsfreiheit gefährdet. Verbot von Fracking? Nee, sagt die Ministerin, geht nicht wegen der Forschungsfreiheit. Transparenz bei Drittmitteln? Vorsicht, Forschungsfreiheit in Gefahr, so der eine oder andere Unirektor. Umgekehrt wiederum gibt es da auch die Position, dass gerade Drittmittel die Forschungsfreiheit gefährden, weil Wissenschaftler so abhängig würden von den Interessen der Geldgeber. Stichwort Auftragsforschung, Gefälligkeitsgutachten und so weiter. Okay, also so viel zu den Beispielen. Alle Warner beziehen sich mit ihrer Kritik auf unser Grundgesetz. In Artikel 5 heißt es da:
Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.
Die Forschungsfreiheit ist also ein Grundrecht. Allerdings konkurriert dieses Grundrecht mit anderen Rechten und Werten, die eben auch im Grundgesetz verbrieft sind. Und diese Konkurrenz, die sorgt immer wieder für Streit. Nehmen wir mal das Beispiel Stammzellenforschung. Da muss abgewogen werden, Forschungsfreiheit auf der einen Seite, Menschenwürde auf der anderen Seite. Oder wenn man zum Beispiel über mögliche Gesundheitsrisiken von grüner Gentechnik nachdenkt. Forschungsfreiheit auf der einen Seite, Recht auf körperliche Unversehrtheit auf der anderen. Ja, ihr merkt schon, das ist alles genauso aktuell wie auch total komplex. Forschungsfreiheit, das ist also unser Thema dieses Wochenende im Hörsaal. Wir werden uns näher anschauen, wo sie möglicherweise in Gefahr ist, aber vorher klären wir erstmal eine andere Frage.
Welche Werte sind es, die durch eine Forschungsfreiheitsnorm geschützt werden sollen? Wissen gehört zu den Grundvoraussetzungen, die das Individuum braucht, um sein Leben selbstbestimmt führen zu können. In einer Welt, in der wir uns in politisch relevanten Sachfragen immer häufiger auf die Wissenschaften verlassen müssen, ist deren politische Unabhängigkeit für den demokratischen Prozess sehr bedeutsam. Bei dem Unterfangen, in den unermesslichen Raum unseres Nichtwissens vorzudringen, ist es unmöglich, im Vorhinein zu entscheiden, welche Theorie, welcher methodische Ansatz, welches Forschungsprojekt jeweils das Richtige ist und welches dagegen ein Holzweg oder eine Sackgasse sein wird. Vielfalt schafft man am besten durch Freiheit. Forschung kann nur dann relevant sein für die Fähigkeit von Bürgerinnen und Bürgern, wohlinformierte Präferenzen zu entwickeln, wenn die Ergebnisse der Forschung prinzipiell öffentlich sind. Ist die Forschungsfreiheit in Bedrängnis?
Thorsten Willholt habt ihr in der kleinen Vorschau gerade gehört. Er befasst sich jetzt gleich im ersten Hörsaal zum Thema mit den Argumenten für die Forschungsfreiheit. Und genau das ist auch der Titel seines Vortrags. Also, warum gibt es dieses Grundrecht überhaupt und wie kann man es begründen? Thorsten Willholt ist seit 2011 Professor für Philosophie und Geschichte der Naturwissenschaften an der Leibniz-Uni Hannover. Studiert hat er Philosophie, Mathematik, Wissenschafts- und Technikgeschichte und schon in seiner Habilitation hat er sich mit den philosophischen Grundlagen der Forschungsfreiheit befasst. Viel Spaß bei seinem Vortrag.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herr Kreuzer hat es auch schon gesagt, die Forschungsfreiheit ist in aller Munde. Erst vor 3 Wochen hat die Leopoldina gemeinsam mit Akatech und der Union der Akademien eine gemeinsame Stellungnahme zur grünen Gentechnik zum Beispiel herausgegeben, in der sie sich gemeinsam gegen pauschale Anbauverbote für gentechnisch veränderte Organismen einsetzen und insbesondere fordern, dass die durch das Grundgesetz geschützte Forschungsfreiheit zu wahren sei. Dazu gehört für die Autoren dieser Stellungnahme auch zum Beispiel der Schutz von Feldversuchen gegen Sachbeschädigung und Vandalismus. Vor 2 Monaten beispielsweise diskutiert der Deutschlandfunk in einer langen Sondersendung das privatwirtschaftliche Engagement an Hochschulen, das Herr Kreuzer auch schon angesprochen hat. Und der Titel dieser Deutschlandfunksendung gibt die Frage vor: Gefährden Stiftungsprofessuren und private Drittmittel die Forschungsfreiheit? Mit ähnlichen Bedenken hat sich wohl auch die Bremer Bürgerschaft getragen, als sie in einer Novellierung des Bremer Hochschulgesetzes vorgeschrieben hat, dass die Hochschulen ihre Drittmittelquellen veröffentlichen muss und auch die jeweils damit verfolgten Forschungsziele zu veröffentlichen hat. Nun sahen aber die Bremer Hochschulrektoren gerade dadurch die Autonomie der Wissenschaften beeinträchtigt und gefährdet. Und dann zu der Kompromisslösung, die am Ende die Bürgerschaft vor einem knappen Monat verabschiedet hat, erklärt die zuständige Bremer Senatorin, Zitat: Wir haben mit unserem Hochschulgesetz eine ausgewogene Regelung gefunden, mit der Transparenz hergestellt und die Forschungsfreiheit gewährleistet wird. Wir sehen, die Forschungsfreiheit ist immer wieder als normativer Bezugspunkt in diesen Debatten angesprochen. Nicht bloß als eine grundgesetzliche Rahmenbedingung, die formal einzuhalten ist, sondern als etwas, das einen Wert repräsentiert, der erhalten werden muss. Gleichwohl ist die Forschungsfreiheit immer wieder Gegenstand kontroverser Beurteilungen. Wird die Forschungsfreiheit durch allgemeine gesetzliche Regelungen, die den Anbau von Nutzpflanzen betreffen, in illegitimer Weise eingeschränkt? Wird sie es dadurch, dass nichtstaatliche, privat organisierte Aktivisten einen Feldversuch zerstören? Wird dabei neben der außer Zweifel stehenden Sachbeschädigung automatisch auch ein höheres Gut zerstört, weil das beschädigte Eigentum der wissenschaftlichen Forschung dient? Und schränken Veröffentlichungspflichten für Geldquellen zum Beispiel die Forschungsfreiheit ein? Oder sind es vielmehr die Abhängigkeiten von privaten Geldgebern selbst, die einen schädlichen Freiheitsverlust der Wissenschaft bedeuten? Aber wenn die Abhängigkeit von Geldgebern in diesem Sinn problematisch ist, wie ist dann überhaupt noch Forschungsfreiheit möglich in der heutigen Zeit, wo sich bahnbrechende Ergebnisse nicht mehr mit einer Kerze und einem Stück Schnur erzielen lassen? Die Auflösung dieser Fragen ist nicht leicht. Ihre Diskussion führt eben schnell zu tiefergehenden Fragen über das Wesen der Forschungsfreiheit selbst. Welche Werte sind es eigentlich, die durch eine Forschungsfreiheitsnorm geschützt werden sollen? Und was für Freiheiten müssen in welchem Ausmaß garantiert sein, damit diese Werte effektiv geschützt und zur Geltung gebracht werden können? Weil im öffentlichen Bewusstsein im Allgemeinen keine besonders klaren Antworten auf diese Fragen verfügbar sind, hilft es oft nicht weiter, in Debatten, die sich um die Ziele und Mittel wissenschaftlicher Forschung drehen, auf die Forschungsfreiheit zu verweisen. Denn auf der einen Seite setzt die Rhetorik mancher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Forschungsfreiheit als vollkommen unverhandelbar voraus, als ob jede Einschränkung gleich den Verzicht auf die wissenschaftliche Wahrheitssuche überhaupt bedeuten würde. Auf der Gegenseite steht schnell der Verdacht im Raum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollten sich mit Berufung auf Standesprivilegien aus ihrer moralischen Verantwortung ziehen. Und dann hilft es eben wenig, auf den Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes und seine juristische Anwendung zu verweisen. Wenn die Berufung auf Forschungsfreiheit einen konstruktiven Beitrag in Debatten über die Wissenschaft leisten soll, dann müssen wir uns erst wieder darüber klar werden, aus welchen Gründen die Freiheit wissenschaftlicher Forschung eine herausgehobene Bedeutung besitzt. Mit welchen Argumenten kann die Forderung nach Forschungsfreiheit begründet werden? In dieser Akademievorlesung möchte ich 3 wichtige Begründungen der Forschungsfreiheitsnorm diskutieren. Es geht mir hier sachlich um die Begründungen und ich versuche mich zurückzuhalten, was die reichhaltige und extrem interessante Geistesgeschichte der Forschungsfreiheit angeht. Ich kann mich aber nicht ganz zurückhalten und werde deshalb punktuell ein bisschen auch auf historische Quellen eingehen. Ich habe mich versucht zu konzentrieren auf das 18. Jahrhundert, weil das irgendwie die reichhaltigsten Quellen dafür vorhält. Vielleicht ist mir erlaubt, darauf hinzuweisen, dass diejenigen, die mehr aus diesem Reichtum der Quellen schöpfen wollen, ich habe ein Buch mit dem Titel Die Freiheit der Forschung veröffentlicht, bei Surkamp Verlag erschienen vor drei Jahren inzwischen. Ja. Wie das so ist bei wissenschaftlichen Büchern, ich bekomme da keine Tantiemen. Insofern sage ich das ganz ohne Interessenkonflikt. Naja, fast ganz ohne. Also, drei Argumente will ich diskutieren. Das erste, dass ich das Argument aus Autonomiegründen nenne, beruht auf der These, dass der Mensch frei forschen dürfen müsse, weil es zu den Grundvoraussetzungen selbstbestimmten Lebens gehört, sich frei Wissen verschaffen zu können. Ganz einfach. Die zweite erkenntnistheoretische Begründung der Forschungsfreiheit besagt, dass es die effizienteste Art und Weise ist, dafür zu sorgen, dass die Wissenschaften uns viel Wissen bringen, und zwar viel von der Art von Wissen, das wir von den Wissenschaften haben wollen, wenn man den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern freie Hand lässt. Das ist die These der erkenntnistheoretischen Begründung. Zuletzt kommt dann noch eine politische Begründung in Frage, der zufolge der Sinn des Forschungsfreiheitsprinzips darin besteht, die politische Unabhängigkeit der Wissenschaften zu garantieren. Bürgerinnen und Bürger sollen auf wissenschaftliches Wissen zurückgreifen können, wenn sie ihre politischen Präferenzen ausbilden, ohne dass dieses Wissen dann durch Einseitigkeiten etwa belastet ist. Ich möchte mit dem Argument aus Autonomiegründen beginnen. Wissen gehört zu den Grundvoraussetzungen, die das Individuum braucht, um sein Leben selbstbestimmt führen zu können. Manchmal mag es einem vielleicht so erscheinen, als ob der Unwissende viel freier ist als der Wissende, aber die von der Unwissenheit verliehene Freiheit ist nur eine scheinbare. Der Unwissende wird seinem Leben Ziele setzen, die ebenso unerreichbar sind wie das Ziel, Blei in Gold zu verwandeln. Und selbst für seine erreichbaren Ziele wird es ihm nicht gelingen, die richtigen Mittel zu wählen, um sie auch wirksam zu verfolgen. Die Freiheit, Wissen zu suchen, ist deshalb mehr als nur eine unter vielen anderen Freiheiten, tun und lassen zu können, was man will. Sie ist eine Grundvoraussetzung, ohne die sich all die anderen Freiheiten nicht zu einem Vermögen addieren, seinem Leben wirksam und willentlich eine bestimmte Richtung zu verleihen. Und insofern wissenschaftliche Forschung eine bestimmte Art und Weise ist, nach Wissen zu suchen, begründet diese Überlegung auch ein individuelles Recht auf Forschungsfreiheit. Auf ähnliche Weise hat 1793 Johann Gottlieb Fichte die Freiheit des Denkens und der Wissenssuche verteidigt. Ihm zufolge bedeutet diese Freiheit für den Menschen eine, Zitat, notwendige Bedingung, unter welcher er sagen kann, ich bin selbstständiges Wesen, Zitat Ende. Und in der Konsequenz gelte, abermals, Zitat, freie Untersuchung jedes möglichen Objekts des Nachdenkens nach jeder möglichen Richtung hin und ins Unbegrenzte hinaus ist ohne Zweifel ein Menschenrecht. Niemand darf seine Wahl, seine Richtung, seine Grenzen bestimmen als er selbst. Eine implizite Voraussetzung dieses Arguments ist erstmal offenbar der Wert menschlicher Autonomie. Also, dass wir überhaupt die Fähigkeit, selbstgewählte Ziele effektiv verfolgen zu können, als etwas Gutes und besonders Schützenswertes ansehen, ist vermutlich heute wenig kontrovers. Aber ebenso unkontrovers dürfte es sein, dass das Ideal der Autonomie kein vollständiges und absolutes sein kann. Unsere Fähigkeit zum selbstbestimmten Leben steht in einem grundsätzlichen Spannungsverhältnis zu vielen anderen Gegenständen unserer Wertschätzung. Besonders betrifft das alle Werte, die sich in Bindungen zu anderen Menschen realisieren. Freundschaft, Liebe und Solidarität sind ohne Einschränkung unserer individuellen persönlichen Autonomie nicht zu haben. Dann gibt es noch andere wertstiftende Ideale, wie beispielsweise Glück, und Gerechtigkeit, die zwar nicht in einem prinzipiellen Spannungsverhältnis zur Autonomie stehen, die sich aber auch nicht aus der Autonomie ableiten lassen. Das alles illustriert, dass die Autonomie sicher nicht die einzige Quelle unserer Wertvorstellungen ist. Eine unbedingte Freiheit der Wissenssuche lässt sich schon allein deshalb nicht durch das Argument von Autonomiegründen verteidigen, sondern allenfalls eine, die so weit geht, wie weder die Autonomie anderer noch andere bedeutende Werte durch die Wissenssuche bedroht werden. Das heißt nicht, dass der Schutz kognitiver Autonomie vor Behinderungen nicht in Grenzen eine legitime Aufgabe einer politischen Gemeinschaft, eines politischen Gemeinwesens sein kann. Die Inanspruchnahme der Forschungsfreiheitsnorm geht aber im öffentlichen Diskurs oft viel, viel weiter. Das Gemeinwesen soll nicht nur Behinderungen von Forschung unterlassen, sondern auch Mittel zur freien Erforschung zur Verfügung stellen. Und es lohnt sich deshalb darauf hinzuweisen, dass es ein Missverständnis dieses Arguments aus Autonomiegründen wäre, aus ihm auch diesen erweiterten Sinn von Forschungsfreiheit ableiten zu wollen. Zwar mag es erscheinen, als läge es nahe, von der Gemeinschaft auch eine Förderung kognitiver Autonomie zu verlangen, wenn das denn eine so bedeutsame Sache für ein gelungenes Leben sein soll. Aber diese Denkfigur übersieht, dass ein politisches Gemeinwesen die Autonomie Einzelner in einer bestimmten Hinsicht nicht fördern kann, jedenfalls nicht in Form einer Zurverfügungstellung von Ressourcen, ohne zugleich die Autonomie anderer zu beschneiden, denen nämlich die Ressourcen dieselben in Form von Steuern und Abgaben abgenommen werden. Vielleicht denken Sie jetzt über den folgenden Einwand nach. Das Wissen, das durch die wissenschaftliche Forschung gewonnen wird, diese Einsichten, die dann später gemäß den wissenschaftseigenen Normen ja Gemeingut werden, dazu später mehr. Dieses Wissen fördert ja nicht nur die kognitive Autonomie der Wissenschaftler selbst, sondern unser aller intellektuelle Selbstbestimmung. Mit dieser Verteidigung haben Sie aber stillschweigend das Thema gewechselt. Für das Argument aus Autonomiegründen ist wesentlich, dass die freie Wissenssuche zugleich selbst eine Ausübung der Autonomie und eine instrumentelle Voraussetzung für noch mehr Ausübung von Autonomie auf anderen Feldern ist. Aber für die allermeisten Menschen, die selbst nicht in der Forschung tätig sind, spielt die wissenschaftliche Forschung allenfalls die zweite, also als instrumentelle, die zweite Rolle, als instrumentelle Voraussetzung. Warum sollte es geboten sein, wenn das zur Verbesserung der Voraussetzungen selbstbestimmten Lebens verwendete Wissen selbst auch auf selbstbestimmte Weise hervorgebracht wird? Die öffentlichen Wege und Straßen tragen auch zu unser aller Freiheit bei, aber niemand fordert deshalb eine Freiheit des Straßenbaus. Um zu zeigen, dass das sozusagen im kollektiven Auftrag erzeugte Wissen möglichst auch auf freie Weise zustande kommen soll, gibt es durchaus Argumente, nämlich die erkenntnistheoretischen und politischen Argumente, die uns gleich beschäftigen werden. Nur sind das eben andere Argumente, die über das Argument aus Autonomiegründen weit hinausgehen. Das Argument aus Autonomiegründen entfaltet seine Stärke bei der privaten Wissenssuche, bei der privaten Suche nach der Art von Wissen, das für die Autonomie des Suchenden selbst von besonderer Bedeutung ist. Für die Forschung im Rahmen des öffentlich geförderten Gemeinschaftsunternehmens Wissenschaft ist es meist von eher marginaler Einschlägigkeit. Das bedeutet, wie gesagt, nicht, dass die Freiheit dieses Gemeinschaftsunternehmens Wissenschaft nicht den Schutz der politischen Gemeinschaft verdiente, sondern nur, dass sich ihr Freiheitsanspruch gegebenenfalls auf anderen Bedingungen gründen muss. Häufig wird als Begründung für die Forschungsfreiheit auf die große Bedeutung wissenschaftlichen Wissens, zum Beispiel für unser aller Wohlstand und Wohlergehen, für den technischen Fortschritt, aber auch für unser Verständnis der Welt hingewiesen. Das ist der Kern einer erkenntnistheoretischen Begründung, und diese erkenntnistheoretische Begründung ist im gewissen Sinn gegenwärtig der Klassiker unter den Begründungen für Forschungsfreiheit, wenn überhaupt mal eine Begründung angegeben wird. Denkt man genauer darüber nach, dann erkennt man, dass der bloße Verweis auf die Wichtigkeit wissenschaftlichen Wissens nur ein kleiner Teil einer solchen Begründung sein kann. Denn Grund dafür haben wir ja gerade eben erst gesehen, eine Begründung dafür, warum wir überhaupt das Gemeinschaftsunternehmen Wissenschaft betreiben oder fördern wollen, erklärt noch nicht, warum dieses auch frei sein soll und nicht zum Beispiel durch und durch geplant und zentral gesteuert. Gebraucht wird also auch ein Argument dafür, warum eine freie Organisationsform der wissenschaftlichen Arbeit das Wachstum des wissenschaftlichen Wissens am besten fördert. Und genau solche Argumente haben Naturforscher und Philosophen mindestens seit der frühen Neuzeit regelmäßig aufzustellen, versucht. Ausgangspunkt ist dabei regelmäßig der Hinweis auf die Fehlbarkeit menschlichen Erkenntnisstrebens. Bei dem Unterfangen, in den unermesslichen Raum unseres Nichtwissens vorzudringen und dabei jeweils ein kleines Gebiet, einen kleinen Teil dieses unermesslichen Raums in Wissen zu verwandeln, ist es unmöglich, im Vorhinein zu entscheiden, welche Theorie, welcher methodische Ansatz, welches Forschungsprojekt jeweils das Richtige ist, um den nächsten wichtigen Durchbruch zu erzielen und welches dagegen ein Holzweg oder eine Sackgasse sein wird. Eine forschende Gemeinschaft sollte deshalb nie auf eine oder nur einige wenige Karten setzen. Eine Vielfalt von unterschiedlichen Ansätzen schafft die bestmöglichen Voraussetzungen. Und Vielfalt, so die Idee hinter der erkenntnistheoretischen Begründung, schafft man am besten durch Freiheit. In diesem Sinn ist die Forschungsfreiheit aus Sicht der Allgemeinheit sowas wie eine Art Hedge-Geschäft. Die unvermeidlichen Fehlschläge und Irrgänge einiger unserer kognitiven Unternehmungen sind verkraftbar, solange sie nicht die einzigen waren, in die wir investiert haben. Berühmt geworden ist eine ganz ähnliche Begründung der allgemeinen Meinungsfreiheit, die John Stuart Mill im 19. Jahrhundert in seinem Essay On Liberty vorgetragen hat. Aber als Verteidigung der Forschungsfreiheit hat diese Argumentationsfigur noch deutlich ältere Vorläufer. Ein Beispiel dafür will ich Ihnen nicht vorenthalten, nämlich den folgenden besonders bildreichen Überlegungsgang des Juristen und Philosophen Nicolas Gundling. Schrittweise wird jener Gipfel der Weisheit erklommen, der zwischen 1000 Felsspitzen und Sträuchern von Meinungen sich erhebt, sodass es so gut wie nicht geschehen kann, dass nicht auch die Gründlichsten hier und da ausrutschen und anstoßen und Falsches erfassen, bevor sie dort ankommen, wo zu keinem Irren und Ausrutschen mehr Gelegenheit ist. Nun stell dir aber vor, die Irrenden würden nicht geduldet, die Getäuschten unterdrückt, die Gestrauchelten niedergetrampelt und weggejagt. Wer wäre es, der zu jener höchsten Feste der Wahrheit aufsteigen könnte? Daher ist der Vernunft Freiheit zu gewähren. Gundling äußerte diese Worte in einer 1711 an der damals noch sehr jungen Universität Halle gehaltenen Rede, in der er die Forderung aufstellt, Forschung und Unterricht an den Universitäten sollten keinerlei Grenzen gesetzt werden. Das war ein damals noch ziemlich unerhörter Gedanke. Die Rede wurde weit über die Grenzen Halles hinaus bekannt und galt als einigermaßen skandalös. Heute kommt uns diese Argumentation sicher viel selbstverständlicher vor, weniger skandalös. Aber zwei implizite Voraussetzungen lohnt es sich doch kritisch zu reflektieren. Die eine Voraussetzung besteht in der folgenden Überlegung. Jetzt einmal gesetzt, dass die freie Entfaltung von Forschungsansätzen, einer Vielfalt von Forschungsansätzen uns eine Menge neue Wahrheiten bringt, das ist natürlich nur dann eine gute Sache, wenn sie nicht zugleich eine noch viel, viel größere Menge neuer Irrtümer bringt. Ja? Also die Voraussetzung dieser Argumentation ist, dass die freie Entfaltung einer Vielfalt von Forschungsansätzen unseren gemeinsamen Zugewinn an Wissen in stärkerem Maße befördert als unseren Zuwachs an Irrtümern. Und diese Voraussetzung nenne ich gerne auch die Milton-Asymmetrie nach John Miltons berühmtem Ausspruch: Lasst Sie und Falschheit miteinander ringen, wer hätte je die Wahrheit unterliegen sehen in einem freien und offenen Aufeinandertreffen? In Miltons Schrift Areopagitica von 1644 ist ein weiterer frühneuzeitlicher Vorläufer der erkenntnistheoretischen Begründung der Forschungsfreiheit formuliert. Die genannte Asymmetrie besteht eben in der Annahme, dass im freien Widerstand der Meinungen und Argumente in den Wissenschaften Falschheiten dazu tendieren, unterzugehen, während Wahrheiten bestehen bleiben. Warum man das glauben soll, beschreibt gut 80 Jahre später Christian Wolff, indem er den Mechanismus der wechselseitigen Kritik beschreibt. Zitat: Einer erkennt die vom anderen gelehrte Wahrheit an und bedient sich ihrer, um weiteres zu entdecken. Der andere merkt einen Irrtum an, der begangen wurde, oder berichtigt ihn. Und der, der ihn begangen hat, erkennt ihn an und sucht ihn zu berichtigen, wenn er nicht schon von anderen berichtigt worden ist. So wird mit vereinten Kräften das Wachstum der Wissenschaften befördert. Ein kritischer Blick auf die Wissenschaftsgeschichte kann uns an der Gültigkeit der Milton-Asymmetrie zweifeln lassen. Was ist denn, wenn im freien Austausch und Widerstreit der Argumente alle Beteiligten von derselben falschen Hintergrundannahme ausgehen? Wie soll diese Falschheit durch wechselseitige Kritik ans Licht kommen? Und was, wenn ein Irrtum tief im gesellschaftlichen Konsens verankert ist und nur wenige Einzelne jemals Einwände scheu und tastend gegen ihn erheben? Beachten Sie aber, dass die erkenntnistheoretische Begründung der Forschungsfreiheit nicht auf eine naive, absolute Auslegung der Milton-Asymmetrie verpflichtet ist, der zufolge die Wahrheit immer ans Licht kommt. Vielmehr genügt eine relativierte Variante, nämlich die Annahme, dass eine Vielfalt von Ansätzen das wahrscheinlicher macht, dass die Wahrheit sich gegen die Falschheit durchsetzen wird, als eine wissenschaftliche Monokultur. Und das wird man einen einigermaßen funktionierenden innerwissenschaftlichen kritischen Diskurs vorausgesetzt, sich versprechen dürfen. Ich habe vorhin von zwei kritischen Voraussetzungen dieser erkenntnistheoretischen Begründung gesprochen. Die zweite besteht darin, dass vorausgesetzt wird, dass individuelle Freiheit tatsächlich zu Vielfalt in der Forschung führen wird. Und hier lassen sich auch möglicherweise Bedenken anmelden. Schließlich gibt es in der Wissenschaft reichlich Moden und Hypes, und die Autorität weniger Meinungsführer hat oft einen gehörigen Einfluss darauf, welche Ansätze und welche Projekte weithin für die vielversprechendsten gehalten werden. Wenn die erkenntnistheoretische Begründung trotzdem annimmt, dass individuelle Freiheit das Entstehen von Vielfalt begünstigen würde, dann kann man das als ein Vertrauen auf einen weiteren sozialen Mechanismus der Wissenschaften rekonstruieren. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konkurrieren miteinander um die Anerkennung der Community. Und diese Konkurrenz kann Einzelnen schnell gute Gründe liefern, gerade nicht dem Mainstream der angesagtesten Themen und Projekte hinterherzulaufen. Dann nämlich, wenn ich den Eindruck habe, dass sich dort bereits zu viele tummeln, kann ich insgesamt größere Chancen sehen, selbst Erfolg und Anerkennung zu verdienen, indem ich auf ein unorthodoxes und vielleicht sogar etwas abseitiges Projekt setze. Das kann sogar dann eine rationale Entscheidung sein, wenn ich mit der Mehrheit in der Einschätzung übereinstimme, dass die Mainstream-Projekte die intrinsisch erfolgversprechendsten sind. Denn für wissenschaftliche Anerkennung ist nach wie vor eine ungeschriebene Prioritätsregel maßgeblich, der zufolge nur die oder der Erste mit einem Ergebnis aufwartende die Anerkennung dafür in Anspruch nehmen darf. Und dieses Prinzip, das Prinzip The Winner Takes It All, sorgt dafür, dass bei dem Unterfangen, ein Forschungsziel zu verfolgen, das genauso mit demselben Ansatz auch schon von vielen anderen verfolgt wird, das persönliche Risiko mit der Zahl dieser anderen sehr schnell sehr hoch wird. So sorgen Projektfreiheit, Konkurrenz und Prioritätsregel praktisch automatisch für kognitive Arbeitsteilung in den Wissenschaften und für Vielfalt. Und dieser Mechanismus tut das sogar, kann man argumentieren, auf besonders raffinierte und effiziente Art und Weise. Denn wer sich ein Forschungsvorhaben setzt, das die Aussicht auf Erfolg und Anerkennung maximiert, der mobilisiert nicht nur persönliche Kreativität und Initiative, sondern er nutzt dabei auch lokal spezifisches Wissen über die eigenen Voraussetzungen. Das reicht vom Wissen über die eigenen Talente und Qualifikationen, über Wissen um Ressourcen und vorhandene technische Ausrüstung, bis hin zu Wissen um Kontakte und Netzwerke, die sich für die eigene Forschung an einem bestimmten Ansatz aktivieren lassen würden. Dieses lokalspezifische Wissen ist für eine sinnvolle kognitive Arbeitsteilung, wer an welchem Ansatz forscht, sehr entscheidend. Aber da es ständig in Bewegung und teilweise sehr schwer kommunizierbar ist, ist kaum eine andere Art und Weise denkbar, wie es ähnlich effizient für die Schaffung einer kognitiven Arbeitsteilung in Wissenschaften genutzt werden könnte, als über diese sozialen Mechanismen und Konkurrenz, Prioritätsregel und Projektfreiheit. Diese Überlegungen machen allerdings eine wichtige Voraussetzung der erkenntnistheoretischen Begründung deutlich. Eine effiziente Arbeitsteilung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und eine fruchtbare Vielfalt kann aus dieser individuellen Projektwahl nur dann erfolgen, wenn Forscherinnen und Forscher neben dem lokalspezifischen Wissen über ihre eigenen Voraussetzungen auch gute Informationen darüber haben, was aktuell an anderen Orten in der Disziplin vorgeht. Sie brauchen darüber nicht so ein detailliertes Wissen zu haben, aber doch in aggregierter Form müssen sie wissen, was los ist, um im Vergleich sagen zu können, wo sie für sich die besonderen Chancen sehen. Und deshalb ist das Forschungsfreiheitsprinzip, insofern es über diese Art von Begründung überhaupt motiviert werden kann, untrennbar mit einem Prinzip freier und offener Interaktion und Kommunikation innerhalb der Wissenschaften verbunden. Denn ohne die beständige Aktualisierung des Wissens der Forscher über die übrige wissenschaftliche Gemeinschaft ist nicht zu erwarten, dass sich die epistemischen Vorteile der Forschungsfreiheit, die ich versucht habe zu beschreiben, überhaupt entfalten. Welche Stützung erfährt nun eine Forschungsfreiheitsnorm durch diese Art von Argumentation insgesamt? Zunächst ist daran zu erinnern, dass diese ganze Begründung den Wert freier Forschung nur auf instrumentelle Weise stützt, als Mittel zum Zweck, nämlich zum Zweck, möglichst effizient viel wissenschaftliches Wissen zu erzeugen. Der Wert der so begründbaren Forschungsfreiheit kann deshalb nicht größer sein als der Wert, den wir dem jeweiligen Wissen zuschreiben, das wir als Ergebnis der wissenschaftlichen Forschung insgesamt erwarten. Wir haben in vielen Fällen gute Gründe, wissenschaftlichem Wissen hohen Wert zuzuweisen, als Mittel zum Verständnis der Welt und unserer Stellung in ihr, aber auch als handfestes Instrument zur Verbesserung unserer Lebensbedingungen. Es gibt aber auch noch andere gesellschaftliche und individuelle Werte, die mit diesem Wert wissenschaftlichen Wissens nicht inkommensurabel sind. Wo Forschungsfreiheit mit solchen Werten in Konflikt gerät, ist eine Abwägung dieser konkurrierenden Werte deshalb nicht nur legitim, sondern sogar unabdingbar. Weil der auf diese erkenntnistheoretische Weise begründbare Anspruch auf Forschungsfreiheit immer relativ und zum gesellschaftlichen Interesse am durch freie Forschung gewonnenen Wissen ist, liefert sie auch keine unbedingte Abwehr dagegen, dass Themen der Forschung auch durch andere Prozesse als die der wissenschaftlichen Selbststeuerung vorgegeben werden. Ihre Stärke besitzt diese Art von Begründung bei der Verteidigung einer Art Mikroautonomie von Forscherinnen und Forschern und von Forschergruppen. Ja. Diese müssen über Freiheit in der Wahl ihrer Methoden, in der Auslegung der beforschten Fragestellungen und ganz wichtig auch bei der Kommunikation ihrer Ergebnisse und beim Austausch mit ihren Kollegen verfügen, wenn die Forschung nicht zu einem sterilen Stillstand kommen soll. Die dritte und letzte der Begründungen, auf die ich zu sprechen kommen möchte, beruht im Kern auf der These, dass eine freie Wissenschaft Voraussetzung für die funktionierende demokratische Selbstregierung einer politischen Gemeinschaft ist. Wenn Bürgerinnen und Bürger ihre politischen Präferenzen, also Präferenzen zwischen bestimmten politischen Handlungsoptionen, zwischen Kandidaten, zwischen Parteien, aufgrund falscher Sachinformationen treffen, dann können sie selbst gegeben formale Partizipationsmöglichkeiten wie Wahlen oder Abstimmungen ihre Werte und Interessen nicht effektiv im politischen Prozess zur Geltung bringen. Die Demokratie ist nicht nur ein Verfahren der Aggregation von bereits bestehenden individuellen Präferenzen, sondern die Meinungsbildung gehört bereits zu einem funktionierenden demokratischen Prozess dazu. Zu dessen Voraussetzungen gehören deshalb auch unabhängige Wissensquellen. Das ist uns bei manchen Arten von Wissensquellen eine totale Selbstverständlichkeit, wenn wir über eine freie Presse zum Beispiel im Zusammenhang mit Demokratie sprechen. In einer Welt, in der wir uns in politisch relevanten Sachfragen immer häufiger auf die Wissenschaften verlassen müssen, ist auch deren politische Unabhängigkeit für den demokratischen Prozess sehr bedeutsam. Interessanterweise haben das schon am Ende des 18. Jahrhunderts verschiedene Denker gesehen. Die französische Nationalversammlung hatte den berühmten Mathematiker Condorcet gebeten, einen Bericht, heute würde man wahrscheinlich sagen ein Zukunftspapier, mit Richtlinien für die Einrichtung von Wissenschaft und Bildung in der jungen französischen Republik vorzulegen. Als eines der Grundprinzipien dieses Papiers hält er fest, es darf keine öffentliche Gewalt die Autorität haben, die Entwicklung neuer Wahrheiten oder die Lehre solcher Theorien zu verhindern, die ihrer besonderen Politik oder ihren aktuellen Interessen widersprechen. Zitat Ende. Eine Regierungsgewalt, die in akademische Angelegenheiten wie beispielsweise die Ernennung von Professoren eingriffe, würde deshalb, so Condorcet, Zitat, dem Zweck der gesamten gesellschaftlichen Institution widersprechen. Zitat Ende. Diese politische Begründung der Wissenschaftsfreiheit herrscht auch in der deutschsprachigen Diskussion des 19. Jahrhunderts vor, beispielsweise wenn der Historiker Friedrich Dahlmann inmitten des Vormärz betont, es sei, Zitat, nun schlechterdings einmal unmöglich, dass die Wissenschaft diejenige Kraft aufgebe, durch welche sie imstande ist, einer Regierung häufig unbequem zu werden. Zitat Ende. Und dass Dahlmann das sagt, ist in gewissem Sinne hat einen besonderen Witz, nicht nur, weil Dahlmann einer der Göttinger Sieben ist und deshalb irgendwie emblematisch für den Streit zwischen Wissenschaft und politischer Autorität in der Reaktionszeit steht, sondern auch, weil auf Dahlmanns persönlichen späteren Vorschlag die Aufnahme der Freiheit der Wissenschaft in den Grundrechtekatalog des sogenannten 17er Ausschusses aus dem Jahr 1848 und das bedeutet der Einzug der Forschungsfreiheit in die deutsche Verfassungsgeschichte zurückgeht. Forschungs- und Lehrfreiheit sind also ursprünglich als ein genuin politisches Recht eingeführt worden. Weniger als ein Grundrecht der Forscherinnen und Forscher, sondern vielmehr als ein Recht aller Bürgerinnen und Bürger auf eine freie und politisch unabhängige Wissenschaft. Die Festschreibung einzelner Freiheiten als Grundvoraussetzungen der Demokratie erzeugt immer eine gewisse Dialektik, die ich nicht verschweigen will. Immerhin bedeutet ein besonderer Schutz der Wissenschaften, insbesondere ein grundrechtlicher Schutz, durch ein Forschungsfreiheitsprinzip in gewissem Sinn auch eine Beschränkung der Macht der Bürgerinnen und Bürger, sich selbst zu regieren. Schließlich beschränkt das Verfassungsprinzip der Forschungsfreiheit beispielsweise die Möglichkeit, eine bestimmte Art von Forschung per Mehrheitsbeschluss einfach zu verbieten. Schwächt ein Forschungsfreiheitsprinzip die Demokratie also nicht eher, statt sie zu stärken? Hier spielt wieder das vorhin erwähnte erweiterte Verständnis des demokratischen Prozesses eine Rolle. Wenn man unter der Macht der Bürger nur das Vermögen versteht, ihre Präferenzen umzusetzen, scheint das Forschungsfreiheitsprinzip ihre Macht zu beschneiden. Aber zusätzlich zum Vermögen der Bürger, ihre Präferenzen einfließen zu lassen, besteht eine weitere wichtige Dimension ihrer Macht in der Fähigkeit, überhaupt erst politische Präferenzen auszubilden, die ihre tatsächlichen Werte und Interessen in angemessener Weise widerspiegeln. Diese Dimension ihrer Macht soll durch die Wissenschaftsfreiheit gestärkt werden. Denn zur Beurteilung politisch relevanter Fragen ist mehr und mehr Wissen erforderlich, dessen Erzeugung so aufwendig ist, dass ein Bürger oder auch eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern es sich unmöglich aus eigener Kraft verschaffen könnte. Eine öffentliche Wissenschaft, die dieses Wissen in so verlässlicher und unabhängiger Weise wie möglich zur Verfügung stellt, ist deshalb unerlässlich. Während der Staat deshalb in der Pflicht steht, die Mittel für diese öffentliche Wissenschaft zur Verfügung zu stellen, läuft jeder Versuch, eine weitergehende Kontrolle auszuüben und zu bestimmen, welche Art von Wissen sie produzieren darf, Gefahr, genau den demokratischen Prozess zu unterminieren, von dem die Legitimität dieser öffentlichen Gewalt zuallererst abhängt. Das jedenfalls idealtypisch die politische Begründung der Wissenschaftsfreiheit. Während die erkenntnistheoretische Begründung auf eine individuelle Freiheit einzelner Forscherinnen und Forscher und einzelner Forschergruppen hinausläuft, verspricht die politische Begründung grundsätzlich Gründe auch für so eine Art überindividuelles Forschungsfreiheitsprinzip zu liefern, was sich also auf die Wissenschaft als Ganzes oder doch zumindest auf ganze fachbezogene Forschergemeinschaften beziehen lässt und etwa besagt, dass Entscheidungen über die wissenschaftliche Tagesordnung vor dem Einfluss der öffentlichen Gewalten zu schützen seien. Die politische Begründung läuft also auf ein Argument für eine Gewaltenteilung zwischen den Wissenschaften und den öffentlichen Gewalten oder, wenn man so will, den anderen öffentlichen Gewalten hinaus. Auch die politische Begründung hängt in ihrer Gültigkeit von bestimmten Voraussetzungen und in ihrer Reichweite auch von bestimmten Voraussetzungen ab. Erstens ist klar, dass Forschung nur dann relevant sein kann für die Fähigkeit von Bürgerinnen und Bürgern, wohlinformierte Präferenzen zu entwickeln, wenn die Ergebnisse der Forschung prinzipiell öffentlich sind. Sie müssen jetzt nicht unbedingt ständig im Lichte der Öffentlichkeit, sie müssen nicht ständig in der Zeitung stehen, um diese Rolle spielen zu können, aber Forschungen, die der Geheimhaltung unterliegen, können sicher den Schutz dieser politischen Begründung kaum für sich in Anspruch nehmen. Zweitens kann man dafür argumentieren, dass auch die politische Begründung implizit darauf beruht, dass Forschungsgemeinschaften so organisiert sind, dass eine Vielfalt von Ansätzen und Richtungen in der Forschung begünstigt wird. Denn in einer Forschungsmonokultur wäre zu befürchten, dass sich Einseitigkeiten in die Forschung einschleichen können, die dann am Ende genauso vereiteln würden, dass Bürger, die sich auf wissenschaftliche Ergebnisse verlassen, wirklich wohlinformierte Präferenzen ausbilden können. Auch bei der politischen Begründung muss man sich jetzt fragen, wie stark sie eigentlich ist. Sie ruht letztlich auf einem sehr bedeutsamen und wichtigen Prinzip, nämlich auf dem Schutz der Grundvoraussetzungen eines funktionierenden demokratischen Prozesses. Das bedeutet aber nicht, dass die politisch begründete Forschungsfreiheit überhaupt gar nicht abwägbar wäre. Schließlich gibt es auch andere Voraussetzungen des demokratischen Prozesses. Und wenn die Forschungsfreiheit mit denen in Konkurrenz tritt, ist eine Abwägung unvermeidbar. Außerdem gibt es auch weitere starke ethische Prinzipien, wie beispielsweise individuelle Rechte, gegen die sich die politisch begründbare Forschungsfreiheit aufwiegen lassen muss. Trotzdem merkt man, dass die Abwägungsansprüche im Kontext der politischen Begründung viel höher sind als im Kontext der erkenntnistheoretischen Begründung. Wichtig ist bei der politischen Begründung auch die Reichweite, also die Frage, welche Bereiche der Forschung eigentlich überhaupt geschützt sind. In erster Linie entfaltet diese Begründung natürlich ihre Kraft bei solchen Forschungen, deren Ergebnisse eine erkennbare Relevanz für politische Präferenzen von Bürgerinnen und Bürgern haben. Für diese etabliert sie eine sehr spezielle Freiheit, nämlich eine Freiheit von solchen Beeinflussungen seitens der politischen Gewalten und auch ähnlich mächtiger Akteure, welche eine Lenkung in Richtung bestimmter Ergebnisse erlauben würden. Dass beispielsweise die Klimaforschung einen ziemlich starken Anspruch auf die politisch begründbare Forschungsfreiheit hat, dürfte klar sein. Bei der mathematischen Knotentheorie beispielsweise scheint das weniger offensichtlich zu sein. Wenn wir die politisch begründbare Forschungsfreiheit dennoch weitestgehend als eine inhaltlich uneingeschränkte ansehen, dann deshalb, weil es nicht möglich ist, sie auf ein irgendwie als politisch relevant abgrenzbares Gebiet zu beschränken, ohne sie gleich praktisch aufzugeben und zu unterminieren. Weil die Deutungshoheit über diese Abgrenzung, was als politisch relevant gilt und was nicht als politisch relevant gilt, würde sofort, wer auch immer diese Deutungshoheit erobern kann, dieselbe Einflussmöglichkeiten in die Hand geben, wie durch die Begründung überhaupt erst verhindert werden sollen. In der Rückschau wird deutlich, dass die erkenntnistheoretische und die politische Begründung der Forschungsfreiheit zwei unterschiedliche Arten von Autonomie in den Wissenschaften untermauern, die beide auch für das öffentliche Gemeinschaftsunternehmen Wissenschaft bedeutsam sind. Das eine ist eine Mikroautonomie, der auf der Ebene der individuellen Wahl von Projekten und Ansätzen, die unter bestimmten Voraussetzungen als erkenntnistheoretisch vorteilhafte Organisationsform kollektiver Erkenntnisprojekte anerkannt werden muss. Und das andere ist eine Makroautonomie in Form einer Gewaltenteilung zwischen den öffentlichen Gewalten und den Prozessen, die die Tagesordnung der Wissenschaften bestimmen. Beide Begründungen bewahren ihre Aktualität, auch wenn sie beide historisch weit zurückreichen, sofern man die ihnen inhärenten Einschränkungen angemessen berücksichtigt. Abschließend möchte ich mir einige wenige Worte zur Lage der Forschungsfreiheit hier und heute gestatten. Ist sie in Bedrängnis? Nach dem, was ich über die Begründungen gesagt habe, wird es Sie nicht überraschen, dass ich meinen Blick bei dieser Frage besonders auf die veränderlichen sozialen und politischen Grundvoraussetzungen von wissenschaftlichem Handeln, wissenschaftlicher Praxis richte. Erlauben Sie mir in der Kürze 4 Beobachtungen zu diesen Grundbedingungen vorzubringen. Die erste Beobachtung betrifft hier das Aufkommen künstlicher Wettbewerbsmechanismen. Dass die Wissenschaften seit frühesten Anfängen ein kompetitives Element beinhalten, das habe ich ja betont. Dabei ging es in der Vergangenheit um das Wettstreiten um die Anerkennung der eigenen Leistungen durch die wissenschaftliche Gemeinschaft. Inzwischen haben Politik und Verwaltung in vielen Ländern es für nützlich und sinnreich befunden, weitere künstliche Wettbewerbe in die Wissenschaft einzuführen. Leistungsabhängige Professorenbesoldung, leistungsorientierte Mittelvergabe für Fakultäten und Institute und auch die Verschiebung von einer verlässlichen Grundfinanzierung von Einrichtungen zu kompetitiv vergebenen Drittmitteln sind hier die wesentlichsten Mechanismen. Sie alle machen die regelmäßige Bewertung von Forschung und von Leistung anhand möglichst einfach zu ermittelnder Kennzahlen dauerhaft erforderlich. Und in dem Maß, in dem die Möglichkeit für einzelne Forscherinnen und Forscher, eigene Forschung unternehmen oder fortsetzen zu können, vom Abschneiden bei diesen Kennzahlen, bei diesen Bewertungen abhängig ist, untergräbt das ihre Mikroautonomie in genau derjenigen erkenntnistheoretisch relevanten Hinsicht, die ich gerade diskutiert habe. Denn anstatt sich zu fragen, mit welchen Projekten und welchem Ansatz sie den eindrucksvollsten Beitrag zur Weiterentwicklung ihrer Disziplin machen können, werden ihre strategischen Überlegungen jetzt davon dominiert, sich zu fragen, welche Forschungsanstrengungen ihnen schnell eine gute Leistungsbewertung einbringt. Manchmal mögen diese beiden Fragen übereinstimmen und aufs Gleiche hinauslaufen, manchmal aber auch nicht. Oft nicht. Längst nicht immer, möchte ich behaupten. Die zweite Beobachtung ist damit sehr eng verschränkt, nämlich die eindimensionalen Metriken, die im Zuge dieser Wettbewerbsmechanismen Einzug erhalten, die entwickeln oft ungewollte Eigendynamiken, Eigenleben. Sie sorgen geradezu dazu, dass die durch sie gesetzten Anreize eben nicht zu einer guten, effizienten kognitiven Arbeitsteilung führen. Als Beispiel sei der Impact Factor genannt, die gängigste Metrik zur Bewertung von Fachzeitschriften. Zu seiner Festsetzung wird die Häufigkeit gemessen, mit der Artikel der Zeitschrift durchschnittlich zitiert werden. Aber, um die Metrik praktisch handhabbar zu machen, nur innerhalb einer festgesetzten kurzen Zeitspanne nach der jeweiligen Veröffentlichung des Artikels. Und das gibt Top-Zeitschriften wie Nature und Cells einen Anreiz, Artikel zu bringen, die innerhalb kurzer Zeit viele Zitationen auf sich ziehen werden, während die langfristige Bedeutung der Aufsätze in dieser Hinsicht praktisch unbedeutend wird. Diese Anreizstruktur überträgt sich von den Zeitschriften auf die Forscherinnen und Forscher, die auf Veröffentlichungen in Top-Zeitschriften angewiesen sind. Hypes und Moden auszulösen oder ihnen nachzulaufen, wird so belohnt. Eine Metrik, die Beiträge zur nachhaltigen Förderung der Wissenschaften belohnt, gibt es nicht. Und hier ist ein Artikel, den Randy Shackman, der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Mediziner, 2013 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, darüber im Guardian veröffentlicht hat, wo er sich darüber beklagt. Die dritte Beobachtung geht von der Einsicht aus, dass der Wert der Forschungsfreiheit verflochten ist mit dem Wert von Vielfalt und wechselseitiger Kritik. Das kam bei beiden Begründungen, sowohl bei der erkenntnistheoretischen als auch bei der politischen Begründung von Forschungsfreiheit, stark zum Vorschein. Die Bedrohung der Forschungsfreiheit durch Konformismus ist deshalb besonders gravierend. Und es gibt Gründe zu befürchten, dass die Begutachtung von Projektanträgen Konformismus befördern kann. Die Antragsverfahren sind oft so hochkompetitiv, dass schon ein einziges Zweifelndes unter vielen Gutachten das Aus für einen Antrag bedeutet. Unter diesen Bedingungen kann es äußerst schwierig sein, Förderung für einen Ansatz jenseits des Mainstream zu erhalten. Sowas ist empirisch ziemlich schwer zu untersuchen, aber hier Nicholson und Ioannidis haben zum Beispiel in diesem Nature-Aufsatz von 2012 meinen auch sogar empirische Belege für diese Tendenz bei den NIH, also National Institutes of Health, Forschungsbewilligungen nachweisen zu können. Die vierte Beobachtung ist eine wachsende Annäherung zwischen akademischer Forschung und der Privatwirtschaft. Auch dazu trägt die real schrumpfende Grundfinanzierung von Universitäten bei. Dazu tragen auch noch andere Faktoren bei, wie etwa die immer komplexer werdenden technologischen Produkte, die Veränderungen in der unternehmenseigenen Forschung, die nämlich immer stärker produktorientiert werden und die deshalb näher an der Grundlagenforschung liegende Forschungsvorhaben sich von woanders her holen müssen. Veränderungen auch bei politischen Maßnahmen wie im Patentrecht und andere Initiativen der Technologietransferpolitik tragen dazu gemeinsam bei. In einigen Wissenschaftsbereichen hat dieses privatwirtschaftliche Engagement einen spürbaren Einfluss auf die Makroautonomie der Forschung, nämlich insbesondere in Bezug auf die Forschungsagenda, also die Frage, welche Fragestellungen überhaupt beforscht werden und welche nicht. Und dieser Einfluss geht oft über die unmittelbar finanziell geförderte Forschung hinaus, also über die unmittelbar von der Privatwirtschaft finanziell geförderte Forschung hinaus, denn oft wird auch die öffentlich geförderte Forschung schnell auf die realen oder vermuteten Forschungsinteressen finanzstarker privater Förderer ausgerichtet. Auch die Mikroautonomie einzelner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kann von der Kommerzialisierung von Forschung betroffen sein. Ein heikles Thema in diesem Zusammenhang ist das Thema geistiges Eigentum in der Wissenschaft. Von der Politik wird auch das seit den 1980er Jahren aktiv gefördert, um eine wahrgenommene Verwertungslücke schließen zu helfen. Der Einfluss auf die individuelle Autonomie von Forscherinnen und Forschern ist dort am augenfälligsten, wo Patentierungen Werkzeuge der Forschung betreffen, wie Stammzelllinien, Modellorganismen, Datenbanken, Techniken, Gene. Wo die patentgeschützt sind, haben die Besitzer der geistigen Eigentumsrechte eben Möglichkeiten, die freie Wahl von Forschungsprojekten und Ansätzen einzuschränken. Meine Damen und Herren, ich muss und möchte zum Schluss kommen. Der Ruf nach Forschungsfreiheit ist eine griffige Formel, in der, wie ich hoffe, gezeigt zu haben, verschiedene gut begründbare Forderungen zusammengefasst und eingekapselt sind sozusagen. Insbesondere sind das erstens die Forderung nach einer gelungenen und epistemisch günstigen freien Selbstorganisation der gemeinschaftlichen Wissenssuche in den Wissenschaften, die zu Vielfalt und einer effizienten kognitiven Arbeitsteilung führt. Und zweitens die Forderung nach der politischen Unabhängigkeit der Wissenschaften. Auch wenn meine abschließenden Betrachtungen in der Kürze der Zeit ein bisschen im Wagen geblieben sein mögen, haben Sie hoffentlich nahegelegt, dass es auch im Jahr 2015 erforderlich ist, über den Status von Forschungsfreiheit kritisch nachzudenken. Die Betrachtung der Begründungen von Forschungsfreiheit haben gezeigt, dass sie sich in jedem Fall gegen andere Werte abwägen lassen müssen. Das bedeutet, dass eine Berufung auf die Forschungsfreiheit niemals das Ende einer Debatte über die Ziele und Mittel wissenschaftlicher Forschung sein kann. Sie kann aber durchaus ein sinnvoller und wichtiger Anfang einer solchen Debatte sein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Thorsten Willholz sieht die Forschungsfreiheit also gefährdet. Das überrascht jetzt nicht wirklich, weil er ist ja Teil des Wissenschaftsbetriebs. Aber ich finde, er hat das alles ziemlich gut begründet. Natürlich könnte man jetzt auf dieser Basis vortrefflich diskutieren, zum Beispiel über die Frage, wo eine Einschränkung der Forschungsfreiheit auch Sinn macht. Aber unsere Zeit für heute ist leider rum. Aber wir machen auch morgen mit dem Thema ja nochmal weiter. Unsere Zeit für heute ist aber leider rum, aber wir machen ja auch morgen mit dem Thema noch weiter. Argumente für die Forschungsfreiheit, so hieß der Vortrag, den ihr eben gehört habt. Gehalten hat ihn Thorsten Willholz, Professor für Philosophie und Geschichte der Naturwissenschaften an der Leibniz-Uni Hannover. Er hat damit am 16. April 2015 den Auftakt gemacht für die Akademievorlesungen der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, die sich dieses Jahr um Forschungsfreiheit drehen. Diese Reihe, die läuft auch noch und wir werden da in den kommenden Monaten sicher auch nochmal drauf schauen. Morgen machen wir schon mal weiter mit dem Vortrag von Paul Kirchhoff, Verfassungs- und Steuerrechtler und ehemaliger Verfassungsrichter. Er befasst sich mit der Frage, wodurch denn die Forschungsfreiheit möglicherweise in Bedrängnis gerät. Ich bin Katrin Ohlendorf und ich sage Tschüss und bis morgen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.